ich habe gesagt, dass ich mich noch, nochmal vorstellen werde. Mein Name ist Thomas Löwen, ich bin verheiratet mit Justine, wir haben zusammen zwei Kinder. Gemeinsam haben wir vor einigen Jahren, das war mitten in der Corona-Zeit, haben wir eine Gemeindegründungsarbeit hier in Lippstadt gestartet, Kirche für Lippstadt. Gibt natürlich echt ein besseres Timing für Gemeindegründung als Corona, aber Gott hat da auch Segen und Bewahrung geschenkt. Und was vielleicht für einige interessant sein könnte, nach dem Motto, vielleicht kennen wir das Gesicht. Ja, tatsächlich kann sein, ich bin der Sohn von Willi und Katharina Löwen, die mal gelegentlich hier waren zum Predigen und für Missionsarbeit vorstellen. Die sind jetzt gerade heute wieder aus einem Missionseinsatz aus der Ukraine zurückgekommen, lassen die Gemeinde herzlich grüßen. Und demnach könnt ihr euch denken, bin ich kein gebürtiger Lippstädter, sondern komme wie meine Eltern oder bin bei meinen Eltern in Detmold aufgewachsen, komme gebürtig aus Detmold, bin da auch zur Gemeinde gegangen und zur Jugend. Und es gab bei uns in der Jugend damals eine Situation, die hat ein bisschen was mit dem Thema, was heute zu tun, an die habe ich mich erinnert. Wir hatten damals einen Jugendleiter, der hieß James. Und James war, das klang nicht nur nach einem super coolen Namen, sondern alle fanden ihn auch super cool und alle mochten den James. Ne? James, der Jugendleiter, wenn der was gesagt hat, dann haben alle Leute das gemacht. So, ne? Und wenn wir auch gerade mal so spontane Aktionen gemacht haben, ne? Wenn James gesagt hat, lass spontan treffen, dann waren alle möglichen Leute dabei. So, es war ich und ein paar Freunde von mir, wir waren eher so die jungen Hasen, die Küken in der Jugend, die Jüngeren. Und jetzt waren wir in der Jugend drin und wollten auch mal was unternehmen. Aber wir wussten, wenn wir kleinen Hüpfer jetzt irgendwas sagen, dann hüpft niemand, außer wir. Dann hat er gesagt, was machen wir denn jetzt? Und damals, das war noch, wenn ich das erzähle, dann komme ich mir selber alt vor. Das war noch, bevor es WhatsApp gab, wir haben über E-Mail geschrieben damals. Ne? Wir hatten so einen E-Mail-Verteiler und dann haben wir damit uns connected innerhalb der Jugend. Und dann haben wir gedacht, was machen wir denn das? Wie machen wir das denn jetzt? Wir wollen uns gerne spontan treffen mit der Jugend. Aber wenn wir das jetzt sagen, dann kommt keiner. Ne? Keiner hört auf uns. Da hatten wir schreiben das im Namen von James. So, auf den hören alle. Und dann haben wir geschrieben, James hat gesagt, Doppelpunkt, und dann haben wir einfach weitergeschrieben. Ich meine, es kamen alle zum Jugendtreff, es war lustig. James kam auch, er hat auch die E-Mail bekommen. Er hat sich dann gefragt, was habe ich gesagt? Und hat damit uns so spaßeshalber geschimpft. Dann hat er gesagt, ey, ihr habt meinen Namen missbraucht. Und dann ist mir das tatsächlich das erste Mal aufgefallen, was es bedeutet, den Namen Gottes zu missbrauchen. Ja, ich habe damals immer gedacht, den Namen Gottes missbrauchen heißt, wenn man mal in Überraschung sagt, oh Gott, oder irgendwie so. Das habe ich irgendwie so gedacht, dass das der Name Gottes missbrauchen ist. Aber das meint diese Stelle, missbraucht den Namen Gottes nicht, das meint das gar nicht in erster Linie, sondern in erster Linie geht es darum, sag nicht, Gott hat mir gesagt, wenn Gott es dir nicht gesagt hat. Und das ist also der Vergleich mit, sag nicht, James hat es gesagt, wenn James es gar nicht gesagt hat, aber nur noch mal um einiges höher. Hans-Peter Reuer, der Gründer vom Tauernhof, von der Tauernhof-Bibelschule und Bergführer, der hat mal gesagt, wer zu oft sagt, Gott hat mir gesagt, versucht damit meistens seine Unbelehrbarkeit zu kaschieren. Er sagt, das ist ja auch in gewisser Weise logisch. Wenn du sagst, Gott hat mir gesagt, ist man so in gewisser Weise unkritisierbar, weil dann darfst du das ja nicht hinterfragen. Ne? Das hat mir ja schließlich Gott gesagt. Und ich würde dem hinzufügen, entweder versucht man damit die Unbelehrbarkeit zu kaschieren oder, und das glaube ich ist auch ein ganz häufiger Fall, man ist einfach schlecht darin, Gottes Stimme zu hören. Das kann auch ein Fall sein. Unser Wunsch ist es ja, eine christliche Kita aufzubauen. Vielleicht irgendwann mal sogar mehr draus. Vielleicht wird es irgendwann eine christliche Schule. Das wäre auch schön. Ich persönlich bin in einer christlichen Schule in Detmold aufgewachsen oder bin dort zur Schule gegangen, in einer christlichen Bekenntnisschule. Und habe da sehr viele Vorteile von oder Privilegien, die dadurch entstanden sind, genossen. Und deswegen wünsche ich mir das auch hier für Lippstadt. Aber es gab auch Situationen, wo ich sage mal so, Menschen sind eh schon komisch und dann sind wir auch noch Christen und dann sind alle Christen auf einem Haufen und dann kommt es manchmal gerade in Pubertätszeiten, wenn man eh schon ein bisschen mit sich selbst zu kämpfen hat und jetzt auf einmal noch versucht, die Stimme Gottes zu hören, dann kommt so das ein oder andere Mal durcheinander. Da gab es eine Situation, gerade in der Schulzeit, das ist ja die Zeit, wo man sich verliebt und vielleicht nach einem Lebenspartner sucht und so. Und da wird viel gebetet, Herr, schenk mir doch, ist das die Frau fürs Leben oder nicht? Und dann gab es ein ganz beliebtes Mädchen an der Schule und Legenden behaupten, das war alles an einem Tag. Ich kann mir das nicht vorstellen, deswegen bin ich vorsichtig damit, mit der Aussage. Aber wohl innerhalb von kürzester Zeit sollen wohl vier Personen, vier Männer oder vier Jugendliche nacheinander auf sie zugegangen sein und haben gesagt, Gott hat mir gesagt, du sollst mich heiraten. Jetzt muss man sagen, also entweder hat sich Gott da echt einen fiesen Streich erlaubt, wovon wir erstmal nicht ausgehen, oder mindestens drei Personen waren nicht gut darin, die Stimme Gottes zu hören. Ich würde fast behaupten, alle vier. Wir haben ja die Kita Lämmchen-Kita genannt, oder wir wollen die Lämmchen-Kita nennen, gerade mit dem Bezug auf den guten Hirten, der seine Lämmer auf grüne Weiden führt. Und da spricht Jesus in der Bibel in Johannes 10, Vers 14 und Vers 27. Ich lese sie mal beide hintereinander. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen, und genau, die Meinen kennen mich. Meine Schafe hören meine Stimme und kennen sie und folgen mir nach. Meine Frage, mit der ich heute einsteigen möchte, ist, wie gut bist du darin, Gottes Stimme zu hören und sie von anderen Stimmen zu unterscheiden? Weil es gibt ja andere Stimmen auch, die wir manchmal nicht ganz unterscheiden können. Hat Gott jetzt das zu mir gesagt? Ist das mein Unterbewusstsein, das zu mir redet? Sind das irgendwelche Stimmen, menschliche Stimmen um mich herum, die mir das einreden? Ist das vielleicht sogar die Stimme des Verführers, des Versuchers? Und da irgendwie Klarheit zu bekommen, was ist denn jetzt die Stimme Gottes in meinem Leben? Da möchte ich euch 7 praktische und biblische Übungen mitgeben, um das eigene geistliche Gehör zu trainieren. So, das klingt jetzt 7-Punkte-Predigt, das wird keine 2-Stunden-Predigt. Das ist relativ schnell kurze Punkte. Aber 7 praktische und biblische Übungen, um das eigene geistliche Gehör zu trainieren. Wie können wir besser die Stimme des Hirten hören? Und da muss man dazu wissen, wie spricht Gott denn? Da gibt es verschiedene Arten, wie Gott spricht. Und eine Art, das ist, gerade wenn man darüber spricht, ja, was macht Gott denn mit denen, die noch nie was von ihm gehört haben? Und da sagt Petrus auch an einer Stelle, oder Paulus meine ich jetzt, da ging es darum, dass die Natur bezeugt, dass Gott da ist. Auch wenn man in die Urvölker guckst, die noch nie etwas von Religion gehört haben, sind alle gläubig. Die glauben vielleicht nicht an Gott, an so wie wir es kennen, aber alle Urstämme, Ureinwohner haben ein Gespür für Transzendenz, für etwas Göttliches. Sie können es nicht ganz greifen und deswegen gibt es vielleicht Ahnenkult oder irgendwelche Götzen, die aufgebaut werden. Aber generell zeigt die Natur, und das ist der erste Punkt, Gott spricht durch die Natur bezeugt, dass Gott da ist. In Psalm 19, Vers 2 heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkünden seine Hände Werke. Ich stelle mir das vor, als der Psalmist das wohl geschrieben hat, ob er gerade einen Sonnenuntergang gesehen hat oder was ihn da gerade so beeindruckt hat an der Natur. Ich kann mir vorstellen, dass er gerade die Natur im Blick hatte, als er das geschrieben hat. Denn in der Natur sehen wir Gott und Gottes Eigenschaften auch ganz oft. So wie die Natur geschaffen worden ist, in jedem Detail, in der ganzen Imposanz, in der Stärke. Und die erste Übung, die ich mitgeben möchte, ist, geh in der Natur spazieren und lass dein Handy zu Hause. Das ist eine sehr wichtige Anmerkung, weil sonst haben wir immer wieder andere Stimmen wieder parat. Dann haben wir nicht die Ausdehnung des Himmels vor Augen, sondern eine sehr limitierte Sichtweise. Und das ist nicht förderlich, um das eigene geistliche Gehör zu trainieren. Geh spazieren in der Natur. Das tut erstens dem Körper gut, spazieren ist eh nicht schlecht. Es tut der Seele gut und es trainiert das eigene geistliche Gehör. Deswegen geh spazieren und lass dein Handy zu Hause. Das zweite, wie Gott spricht, ist, Gott spricht durch Umstände. In Römer 8, Vers 28 heißt es, und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn wir wissen, dass alles uns zum Besten dient, gerade in Bezug auf Situationen und Umstände, auf die wir keinen Einfluss haben, dann macht es Sinn, sich Zeit zu nehmen, das zu reflektieren, warum Gott das wohl gemacht hat. warum hat Gott dich in gewisse Situationen hineingehen lassen, jetzt wenn es nicht selbstverschuldend ist oder wo du keinen Einfluss drauf hattest, was hat sich Gott dabei gedacht, inwiefern dient das zu deinem Besten? Und das ist die zweite Übung, reflektiere dein Leben. Nimm dir Zeit, mal so ein bisschen zu reflektieren. In welchen Situationen und Begebenheiten bringt Gott dich immer wieder, ohne dass du etwas dafür kannst? Was wird dir Gott wohl damit vermitteln wollen, wenn er dadurch redet und dir etwas damit zeigen möchte? Das ist wie so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Also, was möchte Gott dir wohl damit sagen? Und womit solltest du dich mehr beschäftigen? Wie kann das deiner Berufung dienlich sein? Inwiefern ist das, dient das dir zum Besten? Inwiefern ist das etwas, was Gott dir mitgeben möchte für etwas Gutes? Und es gibt verschiedene Situationen, wo man sagen kann, okay, das kann man was dafür oder kann man da nichts dafür, aber wo Gott durch Situationen spricht. Und eine Situation oder ein Umstand, durch den Gott immer wieder spricht, vor allem in der muslimischen Welt hört man das ganz oft, ist über Träume. Dass Gott durch Träume spricht. Das passiert aber nicht nur in Orten, wo das Evangelium eingeschränkt ist, wo Evangelisieren eingeschränkt ist, da spricht Gott sehr viel durch Träume, aber auch hier vor Ort in Lippstadt. Ich selber hatte vor einiger Zeit eine Serie an Träumen, wo es immer wieder um dasselbe ging und mit einem Thema, mit dem ich keinen Berührungspunkt hatte bisher in meinem Leben. Und da habe ich Gott irgendwann mal gefragt, Gott, was soll das, warum träume ich sowas? Ne? Also wenn ich schon träume, dann will ich eigentlich coole Sachen träumen, nicht sowas. Und da habe ich mit einem Bruder am Herrn drüber gesprochen und der sagte, du Thomas, du wirst es nicht glauben, ich hatte genau dieselben Träume und hat mir dann gesagt, was bei ihm dann daraufhin passiert ist und wie ihm das geholfen hat, sich auf gewisse Situationen in seinem Gemeindealltag vorzubereiten. Und das ist auch etwas so, dass Gott auch durch Umstände, vielleicht auch so, ich sage mal, milde Umstände wie Träume, zu jemandem sprechen kann. Es gibt auch natürlich viel verheerendere Umstände und Situationen, wo Gott vielleicht eine Resilienz beibringen möchte, gerade wenn es ums Thema Leid geht oder so. Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema. Aber generell der Blick, Gott spricht auch durch Umstände. Sofern wir uns Zeit nehmen dafür, das zu reflektieren, können wir das auch hören. Also da ist die zweite Übung, nimm dir Zeit, das zu reflektieren, was Gott dir wohl sagen möchte durch diese Umstände. Der dritte Punkt, das ist fast der wichtigste Punkt, ist, Gott spricht durch die Bibel. Da lesen wir in 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Denn jedes von Gott eingegebene Schriftwort ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ausgerüstet sei für jedes gute Werk. Also Gott spricht durch die Bibel und das ist eigentlich so offensichtlich, dass ich schon fast sagen muss, was willst du da noch sagen? Der Übung Nummer 3 ist, lies die Bibel. Also es ist wirklich wichtig für dein geistiges Leben, für dein geistiges Gehör, dass du die Bibel liest. Denn letztendlich ist das der Richtwert und der Indikator für jedes Reden Gottes. Also egal, was für einen Eindruck du hast, Gott hat mir gesagt, guck erstmal, ob sich das mit der Bibel deckt. Ich sag mal so, du musst da nicht die Stimme Gottes hören nach dem Motto, Herr, soll ich jetzt die Bank ausrauben? Der Missionar braucht ja Geld. Also wenn sich das nicht mit der Bibel deckt, brauchst du das gar nicht bitten. So, da hat Gott schon mal was zu gesagt, lies in der Bibel. So, ne? Deswegen Übung Nummer 3, lies die Bibel. Und ganz ehrlich, mir haben meine Eltern damals sehr ans Herz gelegt, lies jeden Tag ein Kapitel in der Bibel. Und ich habe echt Schwierigkeiten damit gehabt. Ne? Also ich bin kein guter Leser. Und ich habe echt Schwierigkeiten damit gehabt, jeden Tag ein Kapitel zu lesen. Vor allem, bis ich am Ende des Kapitels war, habe ich schon vergessen, was der Anfang war, weil ich so langsam gelesen habe. Und mir haben zwei Tipps weitergeholfen. Und die möchte ich euch weitergeben, auch in Bezug auf Bibellesen. Zwei Tipps. Der erste Tipp ist die Ein-Vers-Methode. Wenn du schon dir nicht vornimmst, ein Kapitel zu lesen, dann schlag ein Kapitel auf und lies wenigstens einen Vers. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du auch den zweiten lesen. Und ein dritter ist vielleicht auch noch drin. Ach komm, was soll's. Vierter, fünfter geht auch noch. Aber dann, und guck mal, wie weit du kommst. Wenn du dir aber vornimmst, ich lese jetzt ein Kapitel und dann hast du da ein super langes Kapitel und du denkst dir so, oh, ich schaffe das nicht mehr und ich habe mich verkalkuliert und dann ist das auch nicht mehr auf die Stimme Gottes hören, dann ist das nur noch ein Haken hinterzusetzen. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Also bitte Gott darum, dass, du, dass er zwar durch die Bibel zu dir spricht, aber setz dir realistische Ziele. Und du kannst ja auch dann sagen, ich nehme jetzt ein Vers, zwei Verse und ich gehe da aber mal in die Tiefe. Ich weiß, wir hatten an unserer Bibelschule, wo ich damals studiert habe, hatten wir eine Schülerin, die sie super damit angegeben hat, wie geistlich sie war. Und hat sie gesagt, oh, ich weiß nicht, wie Leute nur ein Kapitel am Tag Bibel lesen können. Ich muss mindestens drei Kapitel am Tag Bibel lesen, wenn nicht sogar fünf. Und alle so, wow. Und der Dozent dann so, echt, wow, drei Kapitel am Tag, sagt sie, ne? Und ich so, ich bleib wochenlang an einem Vers hängen. Und dann war, oh, wie? Ja, weil ich da in die Tiefe dann gehe. Und das ist auch eine völlig legitime Art, die Bibel zu lesen. Du musst nicht unbedingt in die Breite gehen und einen Marathon machen. Das ist auch gut. Das wäre der zweite Tipp. Aber der erste Tipp ist diese Ein-Vers-Methode. Wenn du schon nicht ganze Kapitel liest, dann liest wenigstens einen Vers und den denk da über in der Tiefe nach. Und der zweite Tipp ist, nimm dir mal eine Hörbibel. Also wenn du vielleicht nicht so ein guter Leser bist, dann nimm mal vielleicht eine Hörbibel. Das kann sehr gut helfen. Es gibt auch diese Bibel-App, da gibt es in manchen Übersetzungen, gibt es da auch die Hörbibel schon integriert. Da kann man mitlesen und hören. Und da kann man auch mal, ich sag mal, so einen Marathon machen. Dann kannst du auch mal 3-4 Kapitel am Stück hören. Da kannst du auch mal einen ganzen Brief am Stück hören. Das kannst du sogar, ich sag mal so, wenn du eh beim Geschirrspülen einen Podcast hörst, dann hör doch die Hörbibel. Das ist ein super Podcast, hat seit Jahrtausenden Bestand. Also das ist eine Empfehlung, da die Hörbibel auch zu hören. Das kann für Leute, die sich mit dem Lesen schwer tun, super hilfreich sein, gerade um den großen Blick zu bekommen. Nicht in einzelnen Versen sich zu vertiefen, sondern den großen Blick für die große Geschichte in der Bibel. Der vierte Punkt, wie Gott spricht, ist, Gott spricht durch andere Personen. Und da heißt es in Sprüche 25, Vers 11, ein Wort zur rechten Zeit ist wie goldene Äpfel auf silberner Schale. Und das ist wichtig. Gott gebraucht Menschen, die zur richtigen Zeit die passenden Worte aussprechen. Und Gott spricht durch Menschen, die zur richtigen Zeit passende Worte sprechen. Und da geht es eigentlich sogar schon fast mehr darum, dass wir auch bereit sind, dass Gott durch uns spricht, aber dass wir auch bereit sind, auf Gottes Stimme zu hören, wenn Gott andere Menschen als Sprachrohr gebraucht. Und das Nummer 4, oder die Übung Nummer 4, pflege Gemeinschaft mit Menschen, die ebenfalls ein starkes Interesse daran haben, Gottes Stimme zu hören und bereit dazu sind, sein Sprachrohr zu sein. Wie zum Beispiel hier, im Gottesdienst, aber auch im Alltag. Umgib dich mit Menschen, die Gottes Stimme hören wollen, aber auch bereit dafür sind, sich als Sprachrohr Gottes gebrauchen zu lassen. Das spricht Gott sehr, sehr viel. Und natürlich muss man alles wieder prüfen. Das geht bei allen Punkten. Da haben wir auch, wie gesagt, die Bibel zur Hand. Aber es macht sehr viel Sinn, wenn man da ein Umfeld hat, das ebenfalls Interesse an der Stimme Gottes hat. Wenn man sich in der Herde aufhält, dann wird man am ehesten, selbst wenn man mal die Stimme des Hirten überhört, Leute um sich rum haben, Schafe um sich rum haben, die sagen, der Hirte hat aber gesagt. Und das kann sehr hilfreich sein. Der fünfte Punkt, Gott spricht im Gebet. Ich habe bewusst geschrieben, im Gebet, nicht durchs Gebet, sondern Gott spricht im Gebet. Matthäus 7, Vers 7, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Im Gebet nach einer Antwort zu suchen, kann ganz oft schon das dazu führen, dass Gott bereits im Gebet antwortet. Wer selber nur selten mit Gott redet, braucht sich nicht darüber wundern, warum Gott nicht mit ihm redet. Also wenn du die Stimme Gottes hören willst, rede mehr mit ihm. Das ist, glaube ich, sogar Voraussetzung dafür, um überhaupt die Stimme Gottes zu hören. Das wird dein geistliches Gehör auf jeden Fall trainieren. Und da, deswegen Übung Nummer 5, bete. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, ich bete doch schon. Ich würde dir ans Herz legen, bring etwas Abwechslung in dein Gebetsleben rein, um aufmerksamer und genauer und hörender zu beten. Weil ich habe gemerkt, wenn ich eine Sache immer wieder mache, gerate ich in einen Trott und dann mache ich es nicht mehr um der Sache willen, sondern aus einer Gewohnheit heraus. An sich ist das nicht verkehrt. Gerade wenn es um Gebetsleben geht, hilft es aber, ein bisschen Abwechslung von Zeit zu Zeit reinzubringen, um mal wieder genauer hinzuhören, hinzuspüren, was da vielleicht Gott sagen möchte. Deswegen will ich ein paar Arten, wie man beten kann, vorstellen. Eine Sache, in Kombination mit dem ersten Punkt, mach mal einen Gebetsspaziergang. Der erste Punkt war ja, in der Natur zu gehen. Gebetsspaziergänge, da hat Gott schon so oft gesprochen im Gebet in Kombination mit dem ersten durch die Natur. Eine zweite Art zu beten, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, ist ein Gebetstagebuch führen. Bete mal schriftlich. Schreib dir deine Gebete mal auf und dann guck mal rückblickend, wofür du damals gebetet hast. Wenn du das ein paar Wochen, ein paar Monate gemacht hast, wofür hast du damals gebetet und wie hat Gott darauf geantwortet? Und dann wirst du ganz oft sehen, dass Gott bereits darauf geantwortet hat, auch wenn du dir im Alltag das oft nicht bewusst bist, dass Gott geantwortet hat. Also das ist eine super Methode. Bete mal schriftlich für ein Gebetstagebuch. Bete mal, ich neige dazu, eher still und leise in mir drin zu beten, aber ich habe mir auch eine Zeit lang dazu überwunden, bete mal so richtig, ich sag mal klassisch, so auf Knien und laut beten, dass ich mich selber auch höre beim Beten. Das hilft, die Gedanken beim Beten zu sortieren. Und tatsächlich habe ich so die wichtigsten Antworten von Gott bekommen durch diese Art. Ich sage jetzt nicht, dass das eine besonders heilige Art ist oder so, aber es hat einfach Abwechslung reingebracht und dadurch wurde ich etwas hörender, etwas sensibler für die Stimme Gottes. Eine ganz große Sache, die sehr ungern gemacht wird, aber wirklich, wirklich hilft, ist Fasten. Fasten ist eine Gebetsform, von der die Bibel davon ausgeht, dass wir sie tun. Jesus hat gesagt, wenn ich nicht mehr da bin, werden meine Menschen fasten. Jetzt frage ich dich, tust du das? das macht man sehr ungern, aber tatsächlich, Menschen, die gut im Fasten sind, sind meistens auch gut darin, die Stimme Gottes zu hören. Oder zumindest besser darin, die Stimme Gottes zu hören, als die, die das nicht gerne tun. Und ein letztes Beispiel, gesungene oder gelesene Gebete. Da gibt es Anbetungslieder, die wir singen oder auch die ganz ältesten Evergreen-Anbetungslieder, die lesen wir in den Psalmen. Auch mal einen Psalm zu beten und das kann auch helfen, da vielleicht in Kombination mit dem Bibellesen und dem Beten die Stimme Gottes zu hören. Der sechste Punkt, und da will ich auch gleich mal auf ein paar Psalme eingehen, Gott spricht in der Stille. Das waren jetzt 10 Sekunden. Hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt, ne? 10 Sekunden waren das. Wenn wir reden, dann kommt uns die Zeit sehr viel kürzer vor und man ist im Gespräch und man hat die Zeit vergessen. Aber wenn wir schweigen, dann haben wir das Gefühl, dass die Zeit stehen bleibt. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Gott ganz gerne im Schweigen, in der Stille spricht. Im Psalm 37, Vers 7, da heißt es, sei still dem Herrn und warte auf ihn. In Psalm 46, Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und da ist die Übung Nummer 6, die ich euch mitgeben möchte. Nimm dir stille Zeit. Nimm dir Zeit der Stille. Und ich meine jetzt, ich bin damit aufgewachsen, mit dem Begriff stille Zeit habe ich vielmehr ein Bibelstudium verbunden. Was auch nicht schlecht ist, was auch gut ist, das habe ich ja auch schon erwähnt, das ist sehr wichtig, dass wir ein persönliches Bibelstudium machen. Aber irgendwann mal ist mir persönlich in meinem Bibelstudium, in meiner stillen Zeit, der Aspekt der Stille verloren gegangen. Da habe ich mich in irgendwelchen Kommentaren vergraben, die Bibel gelesen, gebetet und so weiter und so fort. Aber es war nicht still. Und irgendwann habe ich das Schätzen gelernt, zur Ruhe zu kommen, still zu werden. Und da möchte ich euch ans Herz legen, Übung Nummer 6, nimm dir Zeit zur Stille. Nicht nur äußerlich nicht reden, sondern auch innerlich zur Ruhe kommen, mal dein Gedankenkarussell auszusteigen. Weil ich sage mal so, ich kann aufhören zu reden, aber in meinen Gedanken habe ich noch meine ganzen To-Do-Listen und was noch alles gemacht werden muss und ach, hieran musst du noch denken und so weiter und so fort. Und das sind dann innere Stimmen, die sehr, sehr laut sind und Gott flüstert aber oft. Und dann hören wir das Flüstern nicht. Aber erst wenn du innerlich schweigst, kann Gott endlich ausreden. Und das beste Beispiel dafür in der Bibel finden wir beim Propheten Elia, wo er ganz stark mit Depressionen zu kämpfen hatte. Er hatte Suizidgedanken, hat gesagt, Herr, nimm mein Leben und so. Und dann hat Gott ihm gesagt, setz dich mal in diese Höhle rein und ich gehe an dir vorüber. Und als Prophet wusste er, oh, so wie bei Mose. Okay, bei Mose musste er ja auch sich in so eine Felsspalte setzen. Dann ging der Herr an ihn vorüber und das war mit Erdbeben und Feuer und so. Alles klar, machen wir das so. Setzt sich in diese Höhle rein und dann erzählt er, und dann kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Beben. Und dann kam ein Feuer, aber der Herr kam nicht im Feuer. Sondern Gott kam auf eine für ihn unerwartete Art und Weise, und zwar im Schweigen, in Stille. In manchen Übersetzungen heißt es dann, dann kam der Klang eines dahinschwebenden Schweigens. Bei manchen Übersetzungen heißt es ein leichtes Säuseln. Also es wurde still. Und erst dann konnte er die Stimme Gottes hören. Und das ist total wichtig. Wann warst du mal das letzte Mal wirklich lange am Stück still, bewusst, auch innerlich? Also nimm dir da mal bewusst Zeit, innerlich auch mal zur Ruhe zu kommen und hinzuhören. Und der letzte Punkt, der siebte Punkt, das ist eigentlich der wichtigste von allen. Gott spricht mit einem bestimmten Charakter. Gottes Stimme hat einen ganz bestimmten Charakter. Und ich werde da jetzt nicht einen Vers vorlesen, weil das mehrere, also es ist viel zu komplex, das Thema. Aber da die Übung Nummer 7 ist, lern Gottes Charakter kennen. Denn wenn du den Charakter Gottes kennst, kannst du besser unterscheiden, was von Gott kommt und was nicht. Dann kannst du besser die Stimme Gottes hören, die Stimme des Hirten hören. Und da, wenn jemand fragt, ja, wie kann ich Gottes Charakter kennenlernen? Es gibt so ein paar, ich sag mal, um irgendwo anzusetzen, irgendwo anzudocken, empfehle ich, lies mal Galater 5, die Frucht des Geistes. Da hast du eine ganze Menge Eigenschaften und Werte, was die Frucht des Geistes ist. Ein paar davon habe ich gesehen, habt ihr hier auch schon. Barmherzigkeit, Sanftmut, Vergebung und so. Also das sind Eigenschaften Gottes. Das sind Eigenschaften des Heiligen Geistes. Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Liest euch mal das Kapitel und stellt euch mal vor, ist die Stimme, die ich gerade höre, passen diese Eigenschaften auf die Stimme, die gerade in mir ist? Ist das gerade die Stimme von Gott oder nicht? Und diese ganzen Werte mal ganz praktisch gesehen, wie hat Jesus diese Werte gelebt? Wie hat Jesus den Charakter Gottes auf der Erde gelebt? Liest ihr die Evangelien durch? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, liest ihr das Leben von Jesus durch? Wie hat Jesus gelebt? Wie hat er reagiert? Und passt das, was ich gerade höre, zu dem, was ich in der Bibel über Jesus lese? Und ich habe gerade eben schon über den Heiligen Geist kurz angedeutet. Da sagt Jesus, ich werde euch den Tröster senden, den Beistand, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Auch gerade, wenn es darum geht, die Stimme Gottes zu hören. Ich merke ganz oft, dass ich im Gespräch mit Menschen, dass sie dann mir sagen, dass sie wohl die Stimme Gottes gehört haben oder im Sinne von, Gott hat mir gesagt, ich soll an diesem Punkt in meinem Leben arbeiten und an diesem. Und das sind an sich inhaltlich richtig, aber die sagen das so niedergeschmettert und so bedrückt. Und dann sage ich, du, irgendwas passt da nicht, irgendwas stimmt da nicht. Und das klingt nicht nach, ja, Gott ist in meiner Schwachheit stark, sondern auch ich arme Wurst. So klingt das irgendwie. Und dann denke ich, auf wessen Stimme hast du da gehört? Passt das zum Tröster, zum Beistand? Oder klingt die Stimme eher anklagend? Ich sage, ja, eher anklagend. Ja, dann ist es wahrscheinlich, dass die Stimme nicht vom Tröster, vom Beistand ist, sondern vom Ankläger. Verwechsel nicht die Stimme des Trösters mit der Stimme des Anklägers. Sie mögen sogar inhaltlich dasselbe sagen, weil vielleicht, also du musst mit Sicherheit an diesen Punkten arbeiten, aber der Tröster wird anders sprechen als der Ankläger. Und das muss man unterscheiden lernen. Wenn du ein gutes geistliches Gehör entwickeln möchtest, lerne nicht nur auf den Inhalt zu hören, sondern darauf, wie Gott spricht und mit welchem Charakter. Zum Schluss möchte ich nochmal zusammenfassen, was Jesus gesagt hat. Er sagt, ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. Und wer weiß, was Gott euch aufs Herz legen wird, was Gott euch sagt, aber lasst uns da auf jeden Fall gut darin sein und praktisch darin werden, unser geistliches Gehör zu trainieren, um nah beim Hirten zu sein, als seine Lämmchen. Amen. Ich würde noch beten zum Schluss. Jesus, danke dir dafür, dass du zu uns sprichst, dass wir dir nicht gleichgültig sind, dass du etwas zu sagen hast und dass du es gut mit uns meinst. Du bist der gute Hirte und du lässt dein Leben für die Schafe. Du gönnst uns nur das Beste und wenn du uns etwas sagst, dann wollen wir wirklich darauf hören, was du zu sagen hast. Denn das ist letztendlich es ist das Beste, was uns passieren kann. Du hast gesagt, wenn wir nah bei dir sind, dann dient alles, was passiert, zu unserem Besten. Und das nehmen wir im Vertrauen auf dich aus deiner Hand und wollen gut darin sein, als deine Lämmer, als deine Schafe auf die Stimme des Hirten zu hören im Alltag. Und wir wollen die Stimmen des Teufels, die Stimmen, irgendwelche Lügen in unserem Kopf oder irgendwelche Versuchungen wollen wir ausblenden und klarer verstehen lernen, wie du bist, wer du bist, mit welchem Charakter deine Stimme gefüllt ist und was du uns zu sagen hast. Danke dir dafür, dass du uns alles dafür gegeben hast, um unser geistiges Gehör zu trainieren. Und danke dir dafür, dass du uns da auch im Alltag beistehen wirst. Amen.